Ich möchte einige Verse mit euch anschauen aus dem Matthäusevangelium, die vielen gut bekannt sein werden. Ich glaube, sie sprechen in diese Zeit, in der wir gerade leben. Matthäus 6, ab Vers 25 bis 34. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Amen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Diese Woche hat sich wirklich die Situation jeden Tag völlig wieder verändert. Und wir sind immer wieder überholt worden von den Ereignissen, ganz praktisch, auch wenn es hier um die Planung ging für Gottesdienste und natürlich im ganzen Land und in, ja, auf der ganzen Welt. Jesus spricht über das sich Sorgen machen. Und er sagt, Vers 32, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Er weiß, was ihr braucht. Euer himmlischer Vater weiß auch, wie es euch jetzt geht. Und das zeigt Jesus ja, indem er diese Punkte anspricht. Er sagt hier nicht, naja, manche Leute machen sich Sorgen, aber ihr seid ja meine Jünger und deshalb betrifft euch das ja nicht. Oder ihr wisst ja, dass es so und so ist und deshalb macht bei euch ja keiner sich Sorgen. Sondern er spricht das direkt an, bei euch ist es so und ihr fragt euch das und warum ist das so und ist das denn nötig? Ich finde das unheimlich gnädig, unheimlich barmherzig, unheimlich ermutigend zu wissen, Gott weiß es. Wir sagen das ja immer wieder, wir können versuchen, anderen Menschen etwas vorzumachen, uns irgendwie anders darzustellen, als wir sind. Das ist nicht sinnvoll, aber möglich. Aber bei Gott macht es überhaupt gar keinen Sinn. Weil er unser Herz kennt, weil er unsere Gedanken kennt, bevor wir sie selber kennen. Also warum willst du versuchen, ihm was vorzuspielen? Und so musst du jetzt auch nicht rumlaufen und irgendwelche Bekenntnisse von dir geben, die gar nicht in deinem Herzen sind. Er kennt dein Herz. Er kennt die Sorgen, die da sind, er kennt die Ängste, die da sind und er kann damit umgehen. Er fällt deswegen nicht von seinem Thron im Himmel. Und das ist einfach eine erste Ermutigung, die ich dir geben will, ehrlich zu sein damit, wie es dir gerade geht. In vielem ist das eine Situation, die ich so noch nicht erlebt habe. Ich habe schon ein paar Sachen erlebt, aber das ist schon neu in unseren Breitengraden. Und wenn mir das Angst macht, wenn dir das Sorge macht, wie soll das überhaupt weitergehen? Und das Ding wird jetzt offensichtlich nicht uns nur für 2 Wochen beschäftigen, sondern für länger. Ja, dann kannst du das offen sagen, dann kannst du das vor allem Gott bringen. Und wie gesagt, er wird nicht sagen, aber du, ich habe eigentlich erwartet, dass du mir was anderes erzählst, sondern er kennt ja dein Herz. Und dann können wir den Schritt weitergehen. Jesus sagt nicht, das dürft ihr nicht fühlen oder das dürft ihr nicht denken, sondern eigentlich fängt er dann an zu argumentieren, ist das denn sinnvoll? Ist das denn der Realität entsprechend? Und ich habe neulich eine Definition gelesen über das sich Sorgen machen. Und da hieß es, sich Sorgen heißt, ich stelle mir die Zukunft ohne Jesus vor. Sich Sorgen heißt, ich stelle mir die Zukunft ohne Jesus vor. Also wie wird das alles werden? Wie soll das überhaupt gehen? Was werde ich denn dann machen? Was passiert, wenn ich jetzt davon lebe, mein Broterwerb gerade wegbricht wegen der Krise? Und ich male mir das alles aus, was irgendwie die Zukunft bringen könnte, vielleicht auch nicht. Aber ich male mir das alles aus und da spielt Jesus meistens dann keine Rolle. Er kommt da drin nicht vor. Ich stelle mir die Zukunft ohne Jesus vor, als wenn ich das alles alleine hinkriegen müsste. Was anderes ist, ja, im Deutschen ist das eng beieinander, aber was anderes ist die Vorsorge. Das heißt, ich plane auch für Situationen, die kommen können, um gewappnet zu sein, dass ich dann nicht mich auf andere verlassen muss. Also ich kann sagen, ich vertraue auf Gott, dass er mein Versorger ist und trotzdem bereite ich mich auf meine Rente vor. Wenn ich das nicht tue, werde ich dann wahrscheinlich anderen zur Last fallen und ich könnte es vermeiden, indem ich jetzt was tue. Also das ist Vorsorge und das ist durchaus eine Sache der Weisheit, das zu tun. Es sollte nur mein Herz nicht beherrschen. Was anderes ist auch die Fürsorge, wo ich mich um andere Leute kümmere. Und das ist ein Punkt, den ich hier immer wieder gesagt habe, dass wir hier auch unser Programm runterfahren. Das hat was mit jetzt rechtlichen Vorgaben zu tun, aber das hat auch damit zu tun, dass wir nicht andere gefährden wollen. Wir haben relativ viele jüngere Leute in der Gemeinde, die nicht in der Hauptrisikogruppe sind. Dann sagen könnten, naja, mich betrifft es ja wahrscheinlich nicht. Aber wir haben wieder Kontakt mit anderen und wir wollen nicht in Situationen sind, wo alle sich den Virus gegenseitig geben, um ihn dann weiter zu verteilen. Wir wollen hier fürsorglich sein für andere. Das hat wiederum nichts mit sich Sorgen machen zu tun, wenn ich das nicht exzessiv betreibe. Aber Jesus kennt mein Herz und er weiß, wo ich stehe. Und ich darf die Dinge zu ihm bringen, die mich belasten. Eine andere Sache, die Jesus dann sagt, ist, ihr könnt euch ja um all diese Sachen Gedanken machen, Kopf machen, aber letztlich wird es nichts ändern. Also jenseits dieser vernünftig gebotenen Fürsorge und Vorsorge. Wer kann, Vers 27, wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Klar kann ich da Dinge vermeiden, die mein Leben verkürzen. Ja, ich schnalle mich an, wenn ich Auto fahre. Das ist kein Ausdruck von Unglauben. Aber ich kann mein Leben nicht verlängern. Ich habe es nicht alles in meiner Hand. Wir rechnen jetzt aktuell, sagen die Experten uns, dass wahrscheinlich 70% der Bevölkerung diesen Virus bekommen werden, mit unterschiedlichem Maß an, was das dann auswirkt. Und wir können das, können sorgfältig sein, aber wir können es nicht total verhindern. Also, das heißt nicht, dass ich völlig sorglos im Sinne von verantwortungslos bin, nach dem Motto, ist ja eh egal. Aber es heißt, dass ich in dem Ganzen mich ihm anvertraue, dass ich mich Gott anvertraue, der mich dadurch trägt. Denn ich kenne nicht die Zukunft. Ja, hier ist jetzt alles dicht in Marburg bis 19. April. Das ist jetzt erstmal die Vorgabe Ende Osterferien. Kein Mensch weiß verbindlich, was am 20. April sein wird. Und am 20. Mai und am 20. Juni. Wie lange uns das Ding beschäftigen wird. Da gibt es Berechnungen und Kalkulationen und Spekulationen, aber wir haben es nicht in der Hand. Ich kenne nicht die Zukunft, aber ich kenne den, der die Zukunft in seiner Hand hält. Und der auch mich in seiner Hand hält. Und der mich durchtragen wird, egal was passiert. Und ich will das ganz offen sagen, wir sind auf dieser Erde nicht unsterblich. Das ist den meisten schon aufgefallen. Wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, wird jeder von uns irgendwann sterben. Und einige möglicherweise auch an Covid-19. Aber wir dürfen wissen, selbst dann sind wir in seiner Hand. Jesus hat gesagt, niemand wird sie aus meines Vaters Hand, aus meiner Hand reißen. Er ist der gute Hirte und er sorgt für dich, egal was passiert. Ein letztes. Jesus verbringt hier relativ viel Zeit damit, uns zu sagen, was wir nicht tun sollen. Worüber wir uns keine Gedanken machen sollen, worüber wir uns keinen Kopf machen sollen. Und dann nennt er eine Dinge, die wir tun sollen. Ein letztes. Jesus sagt hier ziemlich ausführlich, was wir nicht tun sollen. Wir sollen uns nicht sorgen, wir sollen uns keine Gedanken machen, wir sollen uns nicht das Hirn zermartern, wie die Zukunft werden wird. Aber er nennt dann auch eine Sache, die wir tun sollen. Er sagt in Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Also streckt euch aus nach dem, was Gottes Angelegenheiten sind. Dem, was er auf dem Herzen hat. Wir sollen nicht einfach nur den Kopf einziehen und warten, dass der Sturm an uns vorbeizieht und dann wieder rausgekrabbelt kommen, sondern wir sollen uns ausrichten an den Dingen des Reiches Gottes, an dem, was Gott tun will in dieser Welt. Wir sind berufen, seine Boten, seine Zeugen in dieser Welt zu sein, gerade in einer Zeit, wo viele Menschen verunsichert sind, wo viele Menschen sogar Angst um ihr Leben haben in unserer sicheren Wohlstandsgesellschaft. Wir können ein Zeugnis dafür sein, wie wir selbst mit Angst umgehen. Nicht, dass wir sagen, nö, hat mich noch nie berührt, aber dass wir sagen können, ja, manchmal habe ich auch Angst, aber ich weiß, wo ich mit meiner Angst hingehe. Ich kenne einen, der mir dann wieder Hoffnung gibt, der mir dann wieder Zuversicht gibt. Ich glaube, das wird Aufmerksamkeit bekommen. Wir können davon reden, dass wir Hoffnung haben in Jesus. Und wir können schlussendlich, darüber habe ich auch schon immer wieder gesprochen, praktische Hilfe anbieten. In unserem Umfeld, innerhalb unserer Gemeindefamilie, aber auch darüber hinaus, in unserer Nachbarschaft, in unserer Stadt. Ich sehe das auf Facebook, dass sich Gruppen bilden, dass Leute Hilfestellung anbieten in ihrer Nachbarschaft, beim Einkaufen, bei anderen Dingen. Sagen, ich bin gerne für euch da. Natürlich wollen wir auch da Vorsorge treffen und nicht dann Menschen gefährden, dadurch, dass da, wo wir ihnen helfen wollen. Aber wir können hier praktisch was bewirken. Ich glaube, das wird Menschen auffallen. Und die Verheißung hier ist, dass Gott sich da um uns kümmert. Letztlich bietet er uns hier einen Tausch an in Matthäus 6, 33. Er sagt, weißt du was, du kümmerst dich mal jetzt um meine Angelegenheiten, das Reich Gottes, und ich verspreche dir, ich kümmere mich um deine Angelegenheiten. Und wenn Gott dir so einen Handel anbietet, ich habe so eine Ahnung, wer dabei eigentlich besser wegkommt. Er wird sich um dich kümmern. Und er lädt dich ein, dich um die Belange seines Reiches zu kümmern, für andere da zu sein, in seiner Liebe. Und wir stehen da in einer ganz langen Tradition von Nachfolgern von Jesus. In den ersten Jahrhunderten ging das so los. Im Römischen Reich gab es mehrere große Epidemien, die das Reich wirklich erschüttert haben. Während Kaiser Mark Aurel gab es die sogenannte Antoninische Pest, wahrscheinlich Pocken. Das war 165 bis 180 nach Christus in dieser Zeit. Und in 15 Jahren sind ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung im Römischen Reich gestorben. Und knapp 100 Jahre, 70 Jahre später gab es eine neue Seuche, eventuell eine Masernepidemie, wir wissen es nicht genau, mit einer ähnlichen Todesrate. Die ganze Gesellschaft, die Armee wurde geschwächt in Rom. ganze Dörfer und Städte verödeten. Und in dieser Zeit haben die Christen einen Unterschied in ihrer Gesellschaft gemacht, weil sie den Menschen gedient haben. Sie haben Kranke gepflegt, ihre eigenen, aber auch die von Nichtchristen, die von ihren Familien zum Teil verlassen worden waren, aus Angst vor Ansteckung. Dionysius, Bischof von Alexandria, schreibt 260 nach Christus: Viele verloren ihr Leben, weil sie selbstlos Kranke pflegten. Heiden hingegen flohen aufs Land und ließen die Erkrankten im Stich. Und so erwiesen die meisten unserer christlichen Brüder, schreibt Dionysius, grenzenlose Liebe und Treue, schonten sich nie und dachten nur an die anderen. Der Gefahr nicht achten, pflegten sie die Kranken, besorgten alle ihre Bedürfnisse und dienten ihnen in Christus. Und mit ihnen verließen sie dieses Leben in heiterer Freude. Auf diese Weise verloren die besten unserer Brüder ihr Leben. Eine Reihe hoch angesehener Presbyter, Diakonen und Laien. Und solcher Tod, Frucht großer Frömmigkeit und starken Glaubens, kommt in jeder Hinsicht dem Martyrium gleich. Eine Konsequenz war, dass die Kirchen sich mit der Zeit verdoppelt haben in ihren Zahlen. Das ist eine sehr krasse Zeit gewesen, wo sehr viele Leute gestorben sind. Das ist nicht die Zeit, in der wir leben. Aber ich glaube, wir können uns inspirieren lassen von den Christen damals, zu schauen, wie können wir anderen dienen, wie können wir dem Reich Gottes dienen, wie können wir die Liebe von Gott weitergeben. Und das wird einen Unterschied machen. Und nochmal, wir wissen nicht, wie das weitergeht. Aber ich bin ganz zuversichtlich, Gott, oder meine Frage ist eigentlich, habe ich gestern oder vorgestern zu deiner gesagt, zu meiner Frau, ich frage mich, ich bin gespannt, wie Gott sich in dieser Situation verherrlichen wird. Was er Gutes draus machen wird in all der Not. Und ich erwarte, dass er handeln wird unter uns. Und ich glaube, er will dich gebrauchen dabei, ein Segen sein zu sein für andere. Und Herr, wir beten, dass das geschieht. Wir beten, dass du uns bereit machst, in Hingabe dir zu dienen und unseren Mitmenschen zu dienen und deine Liebe weiterzugeben. Und wir vertrauen dir, dass du für uns, für unsere Familien sorgen wirst und dass wir uns nicht sorgen müssen. Du bist gut, Herr. Wir lieben dich und wir ehren dich. Amen.